Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Freitagmorgen. Wir begrüßen als Gäste bei uns Frau Professor Christine Binzel von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, Professorin für Volkswirtschaft und Gesellschaft des Nahen Ostens, Professor Michael Barnbäum, Professor an der Barnbäum-Said-Akademie, Professor Hannah Kinsler, aus London gekommen vom Department of Global Health and Social Medicine am King's College in London, und Wolfgang Kaleck, den wir hier jetzt, hat mir eben gesagt, fälschlicherweise promoviert haben. Die Bundespressekonferenz hat noch kein Promotionsrecht. Also Wolfgang Kaleck vom, wir arbeiten noch dran, vom European Center for mal gucken, kommt drauf an, wie sich, also Wolfgang Kaleck vom European Center for Constitutional and Human Rights. Alle werden kurz was vorweg sagen. Das Thema sind die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs, die uns ja hier auch schon verschiedentlich beschäftigt haben, und die Rolle Deutschlands mit Blick darauf und den Konflikt, der dem zugrunde liegt. Frau Professor Binzel beginnt, und dann machen wir es in der Reihenfolge, dann Ihre Fragen. Bitte.
Vielen Dank. Vor gut einer Woche erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Netanyahu und Galant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unter anderem ist die Kammer der Ansicht, dass, Zitat, es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass beide Personen der Zivilbevölkerung in Gaza mindestens seit dem 8. Oktober 23 absichtlich und wissentlich überlebenswichtige Dinge vorenthalten haben, darunter Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und medizinische Versorgung sowie Treibstoff und Strom. Damit wurden Lebensbedingungen geschaffen, die darauf ausgerichtet waren, die Zerstörung eines Teils der Zivilbevölkerung in Gaza herbeizuführen, was zum Tod von Zivilisten führte, darunter auch von Kindern aufgrund von Unterernährung und Dehydrierung. Ärzte wurden unter anderem gezwungen, Verwundete zu operieren und Amputationen auch an Kindern ohne Betäubungsmittel vorzunehmen. Die Haftbefehle reihen sich damit ein in die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, im Fall Südafrika gegen Israel vorläufige Maßnahmen zu erlassen, um einen plausiblen Völkermord in Gaza zu verhindern. Die Haftbefehle reihen sich auch ein in Analysen und Berichte verschiedener Experten, Ärzte, humanitärer Organisationen und Institutionen. Bereits am 18.10.23 warnten 800 Wissenschaftler und Experten für Völkerrecht, Konfliktforschung und Genozidforschung vor einem Genozid. Zahlreiche UN-Veröffentlichungen, aber auch unzählige Videos israelischer Soldaten dokumentieren israelische Völkerrechtsverbrechen. Hinzu kommen Investigativberichte, zum Beispiel des israelisch-palästinensischen Magazins Plus 972 und Forensic Architecture, über die Verwendung von KI in der Zielerfassung und den massiven Einsatz von 2000 Pfundbomben und sogenannten Dumpbombs. Das Lemkin-Institut für Genozidprävention und menschliche Sicherheit sowie praktisch alle renommierten, darunter auch israelische und jüdische Holocaust- und Genozidforscher wie Omar Bartov, Amos Goldberg, Ras Segal, William Shabazz und Martin Shaw stufen Israels Vorgehen in Gaza als Genozid ein. Deutschland ist als Vertragsstaat der UN-Völkermordkonvention und des Römischen Statuts rechtlich, historisch, ethisch und politisch verpflichtet, die in diesen Verträgen geächteten Völkerrechtsverbrechen weder zu begehen noch zu unterstützen oder zu befördern. Dieser Verpflichtung kommt Deutschland seit 14 Monaten nicht nach. Deutschland schaute nicht nur zu, die Bundesregierung unterstützt bis heute Israel politisch, finanziell, militärisch und rechtlich. Deutschland ist zweitgrößter Waffenlieferant nach den USA. Recherchen zeigen, dass deutsche Waffen in Gaza zum Einsatz kommen. Die Bundesregierung ignorierte die genozidalen Äußerungen von israelischen Regierungsmitgliedern und anderen hochrangigen Beamten, obwohl ihnen unmittelbar Taten folgten. Sie ignorierte auch die vielen Warnungen von Experten. Anstatt die IGH-Entscheidung vom Januar dieses Jahres zu respektieren und entsprechend zu handeln, erklärte die Bundesregierung der gegen Israel erhobene Vorwurf des Völkermords, von Südafrika auf 84 Seiten dargelegt und mit zahlreichen Belegen untermauert, Zitat, entbehrt jeder Grundlage. Es erfolgte auch kein Kurswechsel nach dem IGH-Gutachten vom Juli, das Israels gesamte Besatzung als rechtswidrig erklärte und darlegte, dass Israel gegen das Verbot der Rassentrennung bzw. Apartheid verstößt, im Einklang mit früheren Analysen von internationalen, einschließlich israelischen Menschenrechtsorganisationen. Im August reichte die Bundesregierung gar eine Amicus Curiae-Stellungnahme ein, um die Ausstellung der Haftbefehle zu verzögern oder gar zu verhindern. Die nun erlassenen Haftbefehle sind der jüngste Weckruf für die Bundesregierung, sich endlich der Realität zu stellen und konsequent für Gerechtigkeit und internationales Recht einzutreten, anstatt die internationalen Institutionen weiter zu schwächen und Deutschland in Europa und weltweit weiter zu isolieren. Jenseits der Haftbefehle muss die Bundesregierung umgehend Maßnahmen ergreifen, die die weitere Vernichtung palästinensischen Lebens durch Israel stoppen. Dazu zählen ein vollständiges Waffenembargo, Sanktionen und die Überprüfung aller diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel.
Danke, Frau Binzel. Und dann macht Herr Barnbäum weiter, bitte.
Guten Morgen. Schon am 9. Oktober 2023 sagte der ehemalige israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant die zwei wohl prägendsten Sätze. Zitat: Keinen Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist abgeriegelt. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Diese Sprache erinnert an den Genozid in Ruanda, wo Tutsi als Kakerlaken bezeichnet wurden. Leider muss man feststellen, die vielen Drohungen von israelischen Politikern und Militärgenerälen, die Südafrika in seiner Anklage beim IGH als Beweismaterial eingebracht haben, wurden wahrgemacht. Es fehlt das Vokabular, um die Lage in Gaza passend zu beschreiben. Die Todeszahlen, die schon lange nicht mehr aktuell sein können, werden dem nicht gerecht. Satellitenbilder von Gaza zeigen ein komplett verwüstetes Gebiet. Der UN-Sonderausschuss zur Untersuchung israelischer Praktiken veröffentlichte einen Bericht am 14. November 2024, in dem es heißt, Zitat, Israels Kriegsführung im Gazastreifen entspricht den Merkmalen eines Völkermordes mit massenhaften Opfern unter der Zivilbevölkerung und lebensbedrohlichen Bedingungen, die den Palästinensern dort absichtlich aufgezwungen werden. Und weiter, durch die Belagerung des Gazastreifens, die Behinderung humanitärer Hilfe, gezielte Angriffe und die Tötung von Zivilisten und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen verursacht Israel vorsätzlich Tod, Hunger und schwere Verletzungen, indem es Hunger als Kriegsmethode einsetzt und die palästinensische Bevölkerung kollektiv bestraft. Israel hat über 75.000 Tonnen Sprengstoff, also entsprechend 5 Hiroshima-Atombomben, auf einem Gebiet abgeworfen, das kleiner ist als Ost-Berlin. Ganze Stadtviertel wurden dem Erdboden gleichgemacht und die gesamte lebenswichtige Infrastruktur zerstört, einschließlich der Nahrungsmittelproduktion, des Gesundheitswesens und des Bildungssystems. Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, weil die israelische Armee regelmäßig sogenannte Sicherheitszonen bombardiert. Von Ärzten wie Dr. Feroz Sidwa, der mehrere Wochen in Gaza gearbeitet hat, wissen wir, dass regelmäßig Kinder per Kopfschuss umgebracht werden. Zitat: Fast jeden Tag, an dem ich dort war, sah ich ein neues kleines Kind, das in den Kopf oder die Brust geschossen worden war, und praktisch alle von ihnen starben später. Von Raja Musleh, einer Krankenschwester im Al-Shifa Krankenhaus, wissen wir, Zitat: Es gibt keinen Zugang zu Nahrung, da sich mehr als 80.000 Vertriebene im Shifa Krankenhaus befinden. Sie haben den Strom abgestellt. Sie haben das Wasser abgestellt. Und weiter: Ich werde niemals vergessen, wie Hunde die Leichen im Schifferkrankenhaus vor der Notaufnahme fraßen. Das wird für mein ganzes Leben in meinem Gedächtnis bleiben. Zusätzlich hierzu häufen sich Berichte wie die CNN-Dokumentation vom 24. Oktober 2024 über Palästinenser, die von israelischen Soldaten als menschliche Schutzschilder benutzt werden, und Berichte wie der UN-Bericht vom 31. Juli 2024 über die Misshandlung und Folter von Palästinensern in israelischen Gefängnissen. Seit Anfang Oktober 2024 hat Israel den Norden Gazas in einen vollständigen Belagerungszustand versetzt und macht auf diese Weise menschliches Leben dort unmöglich, mit dem offensichtlichen Ziel, die palästinensische Bevölkerung dauerhaft zu vertreiben. Die unendlich vielen verübten Massaker in Gaza, aber eben auch in der Westbank und im Libanon, die quasi als Livestream durch die ganze Welt in den letzten 14 Monaten übertragen werden, verpflichten Deutschland, seine Unterstützung für Israel endlich zu unterlassen, sei sie militärisch, diplomatisch oder juristisch. Deutschland muss aufhören, die Vernichtung des palästinensischen Volkes zu unterstützen und in einer Weise Druck auf Israel ausüben, die das Töten, Verstümmeln und Vernichten palästinensischen Lebens unterbindet, und zwar sofort. Die apokalyptische Lage in Gaza lässt kein Zögern zu.
Danke, Herr Professor Barenboim. Und Frau Professor Kinzler.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Wie Professor Barenboim gerade ausdrücklich ausführte, Deutschland trägt eine erhebliche Mitschuld an dem Vernichtungsfeldzug, der unter der Federführung von Netanyahu und Gallant vom israelischen Staat im Gazastreifen angeordnet und durch die israelische Armee durchgeführt wird. Somit trägt Deutschland auch eine Mitverantwortung für die langfristigen Konsequenzen dieses Völkermords, auf die ich mich jetzt fokussieren werde. Gaza ist fast vollständig zerstört. Schätzungen zufolge wird der Wiederaufbau mindestens bis 2040 dauern und mit Kosten von rund 40 Billionen Dollar verbunden sein. Diese Einschätzung stammt aus einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Zudem warnt der Bericht, dass der Krieg das Gesundheits-, Bildungs- und Wohlstandsniveau in der Region auf den Stand der 1950er Jahre zurückwerfen könnte. Damit wären 69 Jahre an Entwicklung zunichte gemacht. 69. Das Gesundheitssystem ist nahezu völlig zusammengebrochen. Auch wenn die Kämpfe irgendwann enden, werden die wenigen verbliebenen Ärzte und Pflegekräfte aufgrund der dramatischen Versorgungslage nicht in der Lage sein, die überlebenden Menschen adäquat zu versorgen. Der Mangel an Medikamenten, medizinischer Ausrüstung, sauberen Wasserquellen und grundlegenden Nahrungsmitteln sowie den vielen Toten, welche unter den Trümmern liegen, und Verminung des Gebiets wird dazu führen, dass Menschen noch Jahre nach dem Krieg an normalerweise einfach zu behandelnden Krankheiten sterben. Zudem wird die anhaltende Gewalt zu weitreichenden psychischen Erkrankungen führen. Fachkräfte vor Ort berichten, dass Kinder akute Traumareaktionen zeigen, darunter Starre, Mutismus, Krämpfe, Verwirrung, Schlafstörung und den Verlust der Blasenkontrolle. Basierend auf jahrelanger Forschung zu generationenübergreifenden Traumata können wir bereits jetzt voraussehen, dass die psychischen Folgen des Völkermords noch bis in die dritte Generation nachwirken werden. Die Unterstützung der Kinder, die von diesen Traumata betroffen sind, bleibt jedoch unklar, da die sozialen Strukturen, die bislang als Grundlage für Gemeinschaftsbildung und gegenseitige Unterstützung dienten, wie Schulen, Universitäten, Moscheen und Kirchen, durch die israelische Armee und mit deutscher Unterstützung gezielt zerstört wurden. Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten sind praktisch nicht mehr existent und der Wiederaufbau wird extrem schwierig sein. Dies wird den Zugang zu Bildung für die Kinder und Jugendlichen im Gaza langfristig erschweren und das Fortsetzen ihrer Ausbildung nahezu unmöglich machen. Tausende von Schülern und Studierenden sowie über 100 Universitätsprofessoren und 3 Universitätspräsidenten wurden ermordet. 63% der Universitäts- und College-Campuses wurden entweder völlig zerstört oder unbrauchbar gemacht. Diese Zerstörung hat die Grundlage für die Zukunft der Menschen in Gaza massiv gefährdet und wird auch gravierende wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen. Um eine Rechenschaftspflicht für diese Verbrechen und ihre langfristigen Folgen sicherzustellen, ist eine strafrechtliche Verfolgung Israels durch internationale Gerichte erforderlich, die Völkerrechtsverbrechen untersuchen. Darüber hinaus müssen Forderungen nach Reparationen aufgestellt werden, um die zerstörte Infrastruktur im Gazastreifen wieder aufzubauen. Eine Infrastruktur, die übrigens nicht nur im aktuellen Genozid, sondern auch während vorheriger Kriege und durch die langjährige Blockade stark beschädigt wurde. Aufgrund der Rolle Deutschlands als Mittäter bei diesen Verstößen gegen das Völkerrecht muss sich auch Deutschland an den Reparationszahlungen beteiligen.
Danke, Frau Kalik. Herr Kalik, abschließend.
Seit über 75 Jahren bestimmen das Völkerrecht und das Völkerstrafrecht den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen Kriege stattfinden sollten. Aber es hat wahrscheinlich noch nie eine Zeit gegeben, wie jetzt die vergangenen 2 Jahre seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und jetzt den Gazakrieg, wo die völkerrechtliche und strafrechtliche Diskussion so hoch bedeutend waren, auch in der politischen Debatte. Und deswegen ist es unbedingt begrüßenswert, dass die höchsten juristischen Instanzen international, der Internationale Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof, sich mit beiden Konflikten jetzt beschäftigt haben. Nicht, weil meine Profession damit ins Zentrum der Debatte gerückt ist, sondern deswegen, weil eine unabhängige Sammlung von Fakten von dazu autorisierter Stelle und eine nach vorher bestimmten allgemeinen Kriterien erfolgte juristische Einschätzung dazu beitragen kann, die Debatte zu rationalisieren, was insbesondere in Deutschland ja vonnöten wäre. Das ist das eine. Das andere ist, auch wenn die Erwartungshaltungen zum Teil zu hoch sind, das war insbesondere im Ukraine-Krieg so, auch wenn die Erwartungshaltungen zu hoch sind, denn Kriege werden nicht durch Haftbefehle und Urteile beendet, können diese juristischen Entscheidungen dazu beitragen, die Kriege zumindest mittelbar und indirekt zu zivilisieren. Auch wenn einige Akteure, insbesondere in diesem Land, das noch nicht wahrhaben wollen. Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs im Südafrika-Fall, aber vor allem auch die Advisory Opinion im Westbank-Fall und die Haftbefehle große Wirkung nicht nur auf den Nahostkonflikt, sondern auf die weltweite völkerrechtliche Debatte entfalten werden. Die Advisory Opinion ist hier noch gar nicht wirklich angekommen. Die richtet sich natürlich nicht nur, die Recommendations des Gerichts richten sich nicht nur an Israel, sondern es sind zahlreiche Aufforderungen an dritte Staaten, so auch an Deutschland enthalten, die hier erstmal, glaube ich, rezipiert werden müssen. Auch auf der Staatenversammlung des Internationalen Strafgerichtshofs nächste Woche, Assembly of State Parties, wird es um die Verpflichtung der versammelten Staaten gehen. Da ist im deutschen Kontext ja vor allem das Thema der Haftbefehle diskutiert worden. Dazu hat der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, eigentlich alles gesagt. Wir sind dazu verpflichtet, die Haftbefehle zu vollstrecken, wenn Herr Netanyahu einreist. Aber wenn man die Praxis kennt, die nicht nur die Praxis jetzt im Falle von Israel, Palästina, die Herren und meistens Herren, die verdächtigt werden, Straftaten begangen zu haben, erkundigen sich vorher beim Auswärtigen Amt, ob es Probleme gibt bei der Einreise und verzichten dann im Zweifelsfall auf die Einreise. Deswegen scheint mir das so eine etwas Scheindebatte zu sein. Interessanter sind andere Fragen. Also Deutschland nimmt für sich in Anspruch, einer der Promotoren einer völkerrechtsbasierten Weltordnung zu sein. Und diesem Anspruch müsste eine konsistente, prinzipiengeleitete Völkerrechtspolitik in der gelebten Praxis folgen, wo insbesondere die Gleichheit vor dem Gesetz als eines der wichtigsten Prinzipien, vielleicht das Geltungsprinzip von Recht und Gesetz, vorangestellt werden müsste. Deutsche Politik ist aber in der jüngsten Vergangenheit, wenn ich mir nur die 2 Jahre anschaue, von zahlreichen Widersprüchen gekennzeichnet. Und um nur 2 Beispiele zu nennen, auf die ich näher eingehen kann, einmal der Amicus Curiae-Brief in Sachen Myanmar, Völkermord in Myanmar, wo eine weite Auslegung des Völkermordsparagrafen gefordert wird, wohingegen jetzt vertreten wird, dass der Paragraph eng ausgelegt werden muss. Und auf der anderen Seite die Ankündigung, Putin zu verhaften, Angehörige eines Nichtvertragsstaats, sofort als der Internationale Strafgerichtshof den Haftbefehl erlassen hat, zu Recht die Ankündigung und jetzt die fehlende Ankündigung, genauso zu verfahren im Fall von Netanyahu. Nochmal, die weitergehenden Konsequenzen werden nicht nur die Frage eines Haftbefehls und die Frage der unmittelbaren Verfahren betreffen, sondern da geht es natürlich dann auch um die Rüstungsexporte. Und da scheint die Sache sich jetzt langsam auch zuzuspitzen, auch für Deutschland, weil da ist nicht ein Beweis verlangt, dass die Völkerstraftaten begangen werden, sondern es ist ein begründeter Verdacht ausreichend, um Waffenexporte nach Israel für solche Waffen zu unterbinden, die im Gazakrieg eingesetzt werden. Und nochmal, da muss man kein Prophet sein, da werden die entsprechenden Stellen in Deutschland sich in der nächsten Zeit beschäftigen müssen. Sonst wird es erstens einen weiteren Fall, ähnlich Nicaragua, Deutschland geben. Und zum anderen wird sich Deutschland auch weiter in der Weltgemeinschaft isolieren, insbesondere wenn es sich nicht in derselben Weise auf die rechtlichen Debatten einlässt wie in den vergangenen Jahren.
Danke. Danke, Herr Kalik.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
So, dann haben wir eine ganze Reihe von Fragen. Frau Seiram beginnt, dann Herr Warweg und Herr Jung.
Ja, herzlichen Dank, Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich habe vor allen Dingen juristische Fragen. Vielleicht könnten Sie, Herr Kalik, ganz kurz ausführen, inwiefern ein genozidales Vorgehen noch vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt ist, also wie sich diese beiden Rechtsinstitute zueinander verhalten. Und vielleicht könnten Sie auch noch was dazu sagen. Das Grundgesetz sieht ja durchaus hier und da Vorschriften vor, dass eine Bindung an das Völkerrecht vorgeschrieben ist. Inwiefern lässt sich das denn durchsetzen? Und vielleicht noch zuletzt, der Haftbefehl, dagegen wird ja, möchte man sich ja gegen also einen Einspruch einlegen, hat das in irgendeiner Weise eine aufschiebende Wirkung oder was löst das aus, wenn man sich da rechtlich gegen wehrt? Danke.
Herr Kalik?
Also fange ich mal mit dem Letzten an. Also ein Haftbefehl ist erstmal nur ein Haftbefehl und dem müssten folgen, damit das Verfahren weitergeht, eine Anklage und dann gegebenenfalls eine Hauptverhandlung. Wir wissen das natürlich von den anderen Verfahren, insbesondere von Verfahren gegen Putin, aber auch vor dem Verfahren gegen den sudanesischen Ex-Präsidenten, dass das lange dauern kann und nicht notwendigerweise in erfolgreichen Verfahren münden kann. Gegen den Haftbefehl selber gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, dass der Haftbefehl auch wieder aufgehoben wird. Vielleicht ist die wichtigste, und die ist ja auch schon diskutiert worden, die Frage der Komplementarität. Wenn nämlich Israel ein Verfahren gegen Netanjahu und Gallant einleiten würde und das Verfahren ernsthaft wäre, dann hätte Israel es in der Hand. Und dann müsste nicht der internationale Strafgerichtshof entscheiden. Und das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Themen überhaupt. Natürlich sind Unterschiede zu machen zwischen Staaten wie Kongo oder Zentralafrikanische Republik, die Gegenstand, wo Ereignisse aus diesen Ländern Gegenstand von Verfahren vor dem internationalen Strafgerichtshof zu machen. Aber demokratische Staaten und Rechtsstaaten sind nicht per se davor gefeit, auch vom internationalen Strafgerichtshof sich verantworten zu müssen, weil es klar ist, es gibt, also Sie haben es selber in der Hand, durch das Komplementaritätsprinzip nach Artikel 17 des IGSTH-Statut die Verfahren vor in Den Haag ins Leere laufen zu lassen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, und das ist auch vielleicht das, wo man sagen muss, dass daran ist auch sehr deutlich zu studieren, dass die israelische Justiz, über die ich überhaupt kein Urteil fällen mag, aber in dieser Angelegenheit bisher untätig gewesen ist, wiewohl sie ja auch untätig gewesen ist auf die Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs in dem Südafrika-Fall gegen solche Politiker, die genozidale Äußerungen abgegeben haben, Verfahren einzuleiten. Das ist bisher nicht erfolgt. Und das ist für mich ein deutliches Indiz dafür, dass Den Haag zunächst mal die richtige Adresse ist. Dann haben Sie gefragt nach Artikel 25 Grundgesetz, das Völkerrechtstreue des Grundgesetzes und die Frage der Durchsetzbarkeit angesprochen. Das ist natürlich die große und die heikelste Frage überhaupt im Völkerrecht und insbesondere im Völkerstrafrecht. Der internationale Strafgerichtshof hat keine eigene Polizeibehörden, ist auf die Mithilfe von Staaten angewiesen. Und da sind wir natürlich mitten in einem Problem. Das haben wir bei Putin gesehen. Putin hat einige Reisen antreten können. Auf der anderen Seite muss bemerkenswert, andere hat er nicht angetreten. Er ist nicht nach Südafrika letztes Jahr zu dem BRICS-Staaten-Treffen. Er ist nicht mehr zu den G20-Treffen gefahren. Und das gilt für viele andere. Ich könnte eine große Reihe von Menschen aufzählen, die sich bestimmter Auslandsreisen enthalten. Und das ist schon, das schränkt die Leute enorm ein, dass die nicht reisen können. Das heißt, zwischen dem ultimativen Erfolg, Verurteilung vor dem internationalen Strafgerichtshof und dem Nichtstun, was wir bisher haben, ist ein weites Feld. Und da sind wir schon ein enormes Stück weitergekommen. Entschuldigung, jetzt habe ich die dritte Frage vergessen.
War nochmal das Verhältnis der Rechtsinstitute Genozid und Selbstverteidigung. Aber bei Artikel 25 hatte ich mich eher gefragt, was die, also als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, wie da die rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten sind, wenn man sieht, dass eben die Exekutive nicht bereit ist oder sich da sehr schwer tut, gewisse völkerrechtliche Vorgaben einzuhalten.
Ja, schwierig, klar. Aber es gibt Möglichkeiten. Also ich vertrete eine Organisation, die schon zahlreiche Strafverfahren angestrengt hat. Aber natürlich liegt es dann im Ermessen der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die ja auch tätig hätte werden können im Falle von Israel und auch von Netanjahu oder eben dem internationalen Strafgerichtshof, diese Fälle aufzunehmen. Aber es ist mehr, als es vor 20 Jahren gab. Und das sind ernsthafte juristische Auseinandersetzungen, deren Erfolg man nicht nur an dem Ausgang der juristischen Verfahren messen kann. Und die andere Frage, Entschuldigung, dass ich sie vergessen habe, William Schabas hat in dem Spiegel-Interview jüngst alles Notwendige dazu gesagt. Ein Genozid darf nicht mit einem Genozid beantwortet werden. Also selbst wenn man dazu kommt, er spricht sich dagegen aus, dass das Massaker vom 7. Oktober durch die Hamas ein Genozid ist. Er sagt, es ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen. Es gibt übrigens auch keine Hierarchie zwischen den Taten. Selbst wenn man davon ausginge, kann das eine nicht das andere rechtfertigen. Und das ist der Sinn des humanitären Völkerrechts, der Sinn der Genozidkonvention, der Sinn des Statut für den Internationalen Strafgerichtshof, dass selbst bei gerechtfertigten und legitimen Kriegen bestimmte Grenzen erachtet werden. Und Sie werden kaum einen ernstzunehmenden Völkerrechtlerinnen und ernstzunehmende Völkerstrafrechtlerinnen in der Welt finden, die nicht der Auffassung ist, dass Israel zumindest Kriegsverbrechen in einem großen Umfang begeht. Und dann kann man sich darüber streiten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid oder Kriegsverbrechen.
Ja, Warweg.
Warweg, Nachdenkseiten. Herr Hebestreit, also der Regierungssprecher, hatte letzte Woche, also genau vor 7 Tagen, hier in diesem Saal erklärt, angesprochen auf die entsprechenden Haftbefehle. Ich zitiere ganz kurz, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen. Könnten Sie das vielleicht kommentieren und darlegen? Also Sie hatten das schon anskizziert, aber wie viel Freiraum es das Völkerrecht denn lässt für diese Art der Vorstellungswelt der Bundesregierung?
Naja, vielleicht hat Herr Hebestreit ja nur für sich selber gesprochen und in der Tat fällt es mir auch schwer, aber darum geht's ja nicht. Es geht darum, und das nochmal, Michael Roth hat es klar gesagt, wir sind verpflichtet, Punkt. Und das verpflichtet ist Deutschland als Vertragsstaat. Und wenn der Internationale Strafgerichtshof, ich glaube es Artikel 89 des Statutes, feststellt, dass Herr Netanyahu einreist nach Deutschland und Deutschland auffordert, dann ist Deutschland nach dem sogenannten ISDGH-Gesetz und nach dem Gerichtsverfassungsgesetz verpflichtet, ihn festzunehmen und nach Den Haag auszuliefern. Und er ist, um das vorwegzunehmen, nicht durch Immunität geschützt. Also auch das ist eine scheinende Debatte, die gerade in Frankreich stattfindet, weil nämlich im Artikel 19 des ISDGH-Statuts ausdrücklich festgelegt ist und ja auch bereits im Falle vom Al-Bashir, dem sudanesischen Al-Bashir und vom russischen Putin stand das, die Frage ja genauso schon zur Entscheidung an. Also das ist ja genau der Punkt, dass eben dieser Gerichtshof geschaffen wurde, auch die höchsten Verantwortlichen für Völkerstraftaten gegebenenfalls vor Gericht zu stellen und dass der Immunitätsgrundsatz damit durchbrochen ist. Übrigens anders, als wenn die deutsche Bundesanwaltschaft ein Verfahren führen würde. Dann wäre Herr Netanyahu nicht immun. Wäre er immun und wäre vor Strafverfolgung geschützt bei Einladung.
Kann ich gerade dazu noch was zufügen? Dass natürlich Frau Annalena Baerbock auch gesagt hat, dass Deutschland nicht über dem Gesetz steht und damit aber auch anerkennen muss oder anerkennt, schließt man zumindest daraus, dass Völkerrechtsverbrechen begangen werden in Gaza. Und durch diesen Ausspruch und diese Anerkennung hat Deutschland eine enorme Pflicht, sich einzusetzen, dass ein möglicher Genozid präventiert wird.
Dürfte ich auch noch
ganz kurz nachfragen? Frau Binzel, dann gibt es noch eine Nachfrage. Und dann
noch zur Frage davor auch. Also dieser Begriff Selbstverteidigung ist einfach sehr problematisch. Also das hat ja nichts mit Selbstverteidigung zu tun, was wir jetzt seit Monaten sehen, sondern es geht um eine systematische Zerstörung einer Gesellschaft, es geht darum, jegliches Leben dort unmöglich zu machen. Das haben wir jetzt dokumentiert, zahlreich. Also dieser Begriff, der auch immer noch hier verwendet wird, der ist falsch. Also, und ich finde es auch wichtig, dass wir diesen Begriff hier nicht sozusagen verwenden, weil es suggeriert, dass da irgendwas legitim ist. Also diese Art der Kriegsführung ist nicht in Ordnung.
Zusatzfrage.
Frau Kitzner, kurze Verständnisfrage. Sie hatten ja auch das Thema Reparationszahlungen angeführt. Können Sie da nur ganz kurz skizzieren, von wem das ausgehen müsste? Also insbesondere die Reparationszahlungen, die Sie angesprochen haben in Bezug auf Deutschland als Mittäter?
Ja, ich denke, natürlich muss Israel Reparationen zahlen. Und das ist natürlich durch Geld, aber auch durch andere Formen der Hilfe nötig. Und ich denke auch Staaten, die Israel dazu verholfen haben und verhelfen, Völkerrechtsverbrechen zu begehen, Gaza dem Erdboden gleichzumachen. Momentan befinden sich in Gaza durch die Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur knapp 40 Tonnen Schutt. Der muss erstmal aufgeräumt werden. Wo sollen diese Menschen, die geflohen sind, wo sollen die überhaupt unterkommen? Geht ja gar nicht. Also wenn da nicht enorme Hilfe geleistet wird von den Ländern, USA, Vereinigtes Königreich, Deutschland, die tatsächliche Mitschuld an den Verbrechen tragen, dann ist es nicht möglich. Dann dauert der Wiederaufbau nicht bis 2040. Das hat dann mehrere Jahre, wenn dem Wiederaufbau Blockaden in den Weg gestellt werden, dann kann das sehr lange dauern.
Aber meinen Sie jetzt Reparationszahlungen ganz kurz nur sozusagen aus Selbstverpflichtung heraus, also was Deutschland angeht, oder eingefordert von einem anderen Staat oder einer anderen suprastaatlichen Institution?
Also legal kann ich das jetzt nicht beantworten. Ich denke, da ist ein moralisches Argument zu machen. Aber wenn das eingefordert wird, dann sollte Deutschland sich auch dran halten.
Darf ich noch ergänzen?
Ja, bitte.
Also ich meine, wobei wir ja hier noch nicht sind, ne? Also aktuell im Norden Gazas, die Bevölkerung wurde vertrieben. Die Bevölkerung hat im Moment diese sogenannte humanitäre Zone, wo wir wissen, dass diese ja weiterhin bombardiert wird. Die stellt aktuell ca. 13% der Fläche dar. Israel belagert den Norden Gazas, wie Professor Warenbäum gesagt hat. Sie vertreibt die Bevölkerung, sie bombardiert die Bevölkerung. Es gibt führende Politiker, die eben den Norden Gazas wieder besiedeln wollen. Also wir sind weit davon entfernt eigentlich von einem Wiederaufbau, sondern wir müssen jetzt alles tun, um das sozusagen, was jetzt aktuell geschieht, zu stoppen, um noch das bisschen zu retten, was zu retten ist. Also das nochmal zu betonen.
Wenn ich auch noch einfach eine kurze Ergänzung. Vor ein paar Tagen hat der Finanzminister Israels, Smotrich, davon gesprochen, die Bevölkerung in Gaza zu halbieren. Ich glaube, man sollte diese Ankündigung sehr ernst nehmen.
Dann geht's weiter mit den Fragen. Herr Jung, Herr Wurzel, Herr Tofinier.
Erstmal eine kurze Frage. Die Bundesregierung will ja, Zitat, innerstaatliche Schritte prüfen. Wissen Sie, was da jetzt zu prüfen ist? Das habe ich noch nicht verstanden jetzt die letzten Tage.
Ich glaube, Sie waren ja bestimmt vor 7 Tagen auch hier. Da kam das ja jetzt mehrmals zur Sprache. Warum jetzt nach 6 Monaten und einem Tag als dann die Haftbefehle dann tatsächlich ausgesprochen wurden, wäre ja diese Zeit gewesen, um zu prüfen, was es zu prüfen gibt. Aber ich glaube, wie Herr Kalleck schon erwähnt hat, es gibt da jetzt nicht groß was zu prüfen. Ich glaube, wir warten alle auf den Moment, wo die Bundesregierung den Satz sagt, wenn Benjamin Netanyahu oder Yoav Gallant den Fuß auf deutschen Boden betreten, werden sie verhaftet. Auf diesen Satz warten wir noch.
Zusatz, ja.
Den Satz den wollen Sie ja nicht sagen. Vielleicht.
Ich verstehe, dass Sie es nicht wollen. Gleichzeitig würden Sie es tun müssen. Insofern.
Ja, einerseits, aber es wird ja nicht nur um die Sätze. Also es ist klar, das ist der Satz hat eine bestimmte Symbolik und diese Symbolik, die will man nicht äußern. Das finde ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht das größte Problem. Also deswegen sage ich ja nochmal, das ist zum großen Teil eine Scheindebatte, weil er wird nicht hierher kommen. Der wird nicht hierher kommen. Der wird signalisiert bekommen, dass es keinen Weg daran vorbei gibt, ihn hier zu verhaften. Und deswegen wird er auch nicht hierher kommen. Punkt. So, aber es geht ja um was ganz anderes. Die Bundesregierung muss ganz andere Konsequenzen ziehen. Und das heißt, und nochmal, ich verweise nochmal auf 273 bis 279, wer sich durchlesen will, von der Advisory Opinion in Sachen Westbank vom Internationalen Gerichtshof. Da stehen zahlreiche sogenannte Erga Omnes Obligations, also Verpflichtungen, die innerhalb der gesamten Staatengemeinschaft gelten in dem Advisory Opinion Fall. Und das bedeutet, dass Deutschland die rechtliche Situation, ich zitiere wörtlich, all states are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of Israel in the occupied Palestinian Authority. They are also under an obligation not to render aid or assistance in maintaining the situation created by Israeli presence. Und damit ist auch Ihre Frage, was zivilgesellschaftliche Akteure zur Durchsetzung des Völkerrechts beitragen können, ein Stück weit beantwortet. Natürlich werden wir, und damit meine ich nicht nur meine Organisation, sondern alle möglichen Akteure uns darauf berufen und sagen, es ist von höchster internationaler juristischer Stelle festgestellt worden, dass es einen begründeten Verdacht so im internationaler Gerichtshof gibt, dass dort ein Genozid begangen wird. Es gibt mehr als einen begründeten Verdacht, sondern die Feststellung, dass die Besatzung Völkerrecht verletzt. Und jetzt gibt es den hinreichenden Verdacht in den Haftbefehlen, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen die Menschlichkeit begangen hat. Und damit sind nicht nur diejenigen, die von den Verfahren betroffen sind, unter einer bestimmten Verpflichtung, sondern auch diejenigen, die helfen, und zwar materiell helfen. Und das betrifft Waffenexporte, aber das betrifft auch andere materielle Hilfe. Und ich muss, also man kann ja anschauen, es gibt Fälle in den USA, in Frankreich, in Spanien, in Irland, in Großbritannien, in den Niederlanden. Es gibt in vielen westlichen Staaten, und zwar dort, wo es die Möglichkeiten gibt, Rechtsstreitigkeiten. Und nach diesem Erlass der Haftbefehle wird es noch mehr geben. Und es wird noch problematischer für Staaten, die darauf beharren, dass ein demokratischer und rechtsstaatlicher Staat in der Weise unterstützt werden muss, selbst wenn er sich in einen solchen Krieg begibt, in dem Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit mindestens begangen werden.
Darf ich noch eine kleine Ergänzung? Ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass in diesem Advisory Opinion vom 19. Juli die besetzten Gebiete definiert werden als Ost-Jerusalem, Westbank und Gaza. Gaza ist auch besetztes Gebiet. Entgegen aller Behauptungen von israelischen Politikern seit 2005 ist Gaza besetztes Gebiet, und somit alles, was in Gaza gemacht wird, alles, was in Gaza gemacht wird, wird sozusagen in einem besetzten Gebiet gemacht. Und das israelische Militär hat eigentlich die Pflicht, als Besatzungsmacht für die Gesundheit und das Überleben der besetzten Bevölkerung zu sorgen, was ja eindeutig nicht der Fall ist.
Nochmal eine politische Frage. Ich meine, das gesamte Verhalten, was Sie hier quasi beklagen, nicht nur von der Bundesregierung, sondern natürlich auch von der Opposition, politischen Opposition, großen Teilen der deutschen Leitmedien, basiert doch auf der Interpretation einer Staatsräson gegenüber Israel, gegenüber dem jüdischen Volk, basiert auf den deutschen Verbrechen. Wie viel Verständnis haben Sie angesichts jetzt dieser völkerrechtlichen Verpflichtung für diese Haltung?
Kann ich... Also... Ich rede hier jetzt als Akademikerin und als jemand, die akademische Freiheit hochhält. Ich muss als Akademikerin, aber auch als Bürger, muss ich in der Lage sein, einen anderen Staat zu kritisieren? Muss ich in der Lage sein, einen anderen Staat und dessen Militär zu kritisieren? Das ist völlig egal, ob da ein Genozid stattfindet, ein Krieg stattfindet, wirtschaftlicher Missbrauch. Das macht überhaupt nichts. Ich muss in der Lage sein, einen Staat wie Israel kritisieren zu können. Staatsräson hinter oder her, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist meine akademische Freiheit, das ist meine Meinungsfreiheit, und deswegen zählt in dieser Hinsicht für mich Staatsräson nicht. Wo die Staatsräson natürlich zählt, ist, dass es mir nicht erlaubt, antisemitische Äußerungen zu machen. Aber das eine und das andere sind nicht logisch miteinander verknüpft.
Wenn ich noch dazu sagen darf, die sogenannte Staatsräson wird ja aus einer gewissen historischen Verpflichtung heraus argumentiert. Und ich glaube, man sollte an dieser Stelle sich daran erinnern, dass es die Genfer Konvention gibt, weil es diese historische Verantwortung gibt. Also Deutschland ist insofern dazu verpflichtet, sich noch mehr um internationales Recht, Völkerrecht, Völkerstrafrecht dafür einzusetzen, dass das eingehalten wird und dass die Institutionen auch gefördert und geschützt werden. Das ist die historische Verantwortung Deutschlands.
Ja, also noch ergänzend vielleicht, ich meine, es sollte ja weniger um Staaten per se gehen, sondern um die Menschen, also die Menschen in Israel, um jüdische Menschen, um palästinensische Menschen, nicht abstrakt einem Staat. Also wir sollten uns den Menschen dort verpflichtet fühlen und weniger irgendeinem abstrakten Staat. Und gerade aus der, sag ich mal, Geschichte heraus sollten wir eigentlich in Deutschland, hätten wir die Ersten sein sollen, die diese Signale ernst nehmen, also diese genozidalen Äußerungen ernst nehmen, erste Berichte über Völkerrechtsverbrechen. Und das haben wir nicht getan. Also ich denke, wenn wir aus der Geschichte etwas lernen möchten, sollten, dann doch, dass wir eben Kritik erlauben, eben um Schlimmes zu verhindern. Also wir müssen eigentlich genau das Gegenteil von dem tun, was seit Monaten geschieht. Also wir sollten eben schauen, dass wir ein Klima schaffen, in dem Kritik möglich ist, in dem ein harter Diskurs möglich ist, und es um die Sache geht. Also seit Monaten wird ja auch gar nicht über die Sache eigentlich gesprochen, um eben schlimme Dinge zu verhindern. Und jetzt sehen wir ja, dass schlimme Dinge passieren. Seit Monaten sehen wir das, wir wissen das. Und Deutschland ist wie so einer Schockstarre und reagiert nicht. Und das ist sehr schwer als Akademikerin, als Wissenschaftlerin, aber auch als Mensch, als Bürger zu verstehen, wie das sein kann. Also wie kann es sein, dass wir tagtäglich Videos sehen, selbst von israelischen Soldaten, untermauert mit schöner Musik, Freude darüber, Dinge in Gaza zu zerstören. Und wir haben gleichzeitig diese Untätigkeit. Also wir sehen das ja und handeln nicht. Es gibt auch keine Fragen darüber, über die Zehntausenden toten Kinder, die Zehntausenden verstümmelten Kinder, die jetzt verwaist sind. Komplette Familien wurden ausgelöscht. Wie gesagt, die Verwendung von diesen sogenannten Dump-Bombs, von diesen 2000-Pfund-Bomben, die eben alles zerstören, die auch diese Splitter sozusagen auf sehr weite Fläche verbreiten. Wir haben all das. Also es ist ja alles da. Wir wissen es und es wird nicht reagiert. Es ist schwer nachzuvollziehen. Also es gibt diese rechtliche Verantwortung, aber allein menschlich, denke ich, sollte eigentlich klar sein, was hier Deutschland zu tun hat.
Ich würde da gerne auch noch was zu sagen. Also es hat für mich zwei Ebenen. Das eine ist die internationale und das andere ist die nationale. Auf internationaler Ebene habe ich das Vergnügen und das Privileg, relativ viel in der internationalen Juristen- und Menschenrechts-Community unterwegs zu sein. Und Deutschland wird nicht mehr ernst genommen. Ganz einfach. Also Deutschland, einer der wichtigsten Promotoren der Völkerrechtsentwicklung der letzten 20 Jahre, einer der Staaten, die maßgeblich dafür gesorgt haben, dass es überhaupt den Internationalen Strafgerichtshof gibt, isoliert sich zunehmend. Und wie es ein liberal-jüdischer New Yorker Freund so formuliert hat, und zwar schon im November letzten Jahres, was macht eigentlich eure Bundesregierung da? Sie verstößt doch gegen ihre eigenen Interessen, weil es in Deutschlands Interesse liegt, das Völkerrecht weiter zu stärken. Weil das Völkerrecht wird ja nicht nur in diesen Fällen, da kann man zweifeln dran, wie sinnvoll das Völkerstrafrecht ist, aber wenn es um Klimawandel, wenn es um Pandemien geht, wenn es um Handel geht, ist Deutschland auf ein funktionierendes Völkerrecht, auf funktionierende Institutionen angewiesen. Und Deutschland hat sich selber, die Bundesregierung hat Deutschland einen Bärendienst erwiesen durch ihr Verhalten des letzten Jahres. Und was die innerdeutsche Debatte angeht, frage ich mich, wie man es zulassen kann, als CDU, als SPD, als Grüne und aber auch zum Teil als Linke, sich von der AfD vor sich hertreiben zu lassen. Also die AfD waren diejenigen, die die Antisemitismus-Resolution 2019 im Bundestag veranlassen wollte. Daraufhin kam dann die BDS-Resolution. Frau Weidel hat die letzte Antisemitismus-Resolution vor 2 Wochen begrüßt. Da müssen doch irgendwelche Alarmglocken schrillen, wenn ausgerechnet die Vertreter einer Partei, die den Holocaust für einen Fliegenschiss der Geschichte halten und die das Holocaust-Denkmal, was ich jede Woche einmal besuche, für ein Schandmal halten, wenn ausgerechnet diese Leute uns erklären, was Antisemitismus ist. Und dann spreche ich erstmal nur über uns. Fragen Sie mal jüdische Deutsche, fragen Sie mal Liberale und Linke, jüdische Briten, US-Staatsbürger und fragen Sie israelische Menschenrechtsorganisationen, was die davon halten, wenn sie von solchen Leuten darüber belehrt werden, was Antisemitismus ist.
So, wir haben noch eine Menge Fragen. Herr Wurzel, Herr Tofinier, Frau Jeckels.
Ja, vielen Dank. 2 Fragen, wenn Sie erlauben. Erstens anknüpfend an das, was jetzt schon zwischen den Zeilen rüberkam. Die Frage an alle 4, vielleicht kurz, wie beurteilen Sie die Debatte in Deutschland? Was fällt Ihnen da auf? Wie bewerten Sie das? Und zweitens, wie bewerten Sie das, was am 7. Oktober passiert ist? Da haben Sie jetzt noch gar nichts zu gesagt.
Wer beginnt?
Ich kann kein Problem. Zur ersten Frage, die innerdeutsche Debatte. Ich glaube, das wurde jetzt hier tatsächlich schon angerissen. Ich glaube, wir tun uns hier keinen Gefallen, wenn wir diese Form auch der Entmenschlichung gegenüber Palästinensern nicht wirklich anerkennen und auch ändern. Weil wir reden über Palästinenser, vor allen Dingen in Gaza, hauptsächlich als Terroristen oder als im Grunde als Opfer von massiver Gewalt. Wenn wir nicht anfangen auch anzuerkennen, dass es eine palästinensische Kultur gibt, dass es palästinensische Geschichte gibt, wir reden hier über eines der gebildetsten Völker der Welt. Die Israelis haben ja auch alle Universitäten zerstört, zum Beispiel. Also wir müssen anfangen, das anzuerkennen und der Entmenschlichung entgegenzutreten. Auf die Frage vom 7. Oktober, ich glaube, die Tatsache, dass, was Herr Kalleck gesagt hat, dass nichts einen Völkermord rechtfertigt. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, woran man sich halten muss. Und dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden am 7. Oktober, daran hat hier keiner gezweifelt. Es geht nur darum, ob das als Rechtfertigung genutzt wird für andere Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Es gibt, Herr Kalleck, Sie korrigieren mich, wenn ich falsch liege, es gibt im internationalen Recht kein Auge um Auge. Diese Äußerungen von Regierungsbeamten aus Israel, die ich teilweise zitiert habe, von denen wir noch viel mehr haben, hier zum Beispiel Avi Dichter, Minister for Agriculture, we are now rolling out the Gaza Nakba. Gaza Nakba 2023, that's how it will end. Das ist ein Ausruf zu der Auslöschung von Palästinensern. Das muss man ernst nehmen. Das kann man nicht einfach abtun, als ob das irgendwie nur so daher geäußert wurde. Das muss man ernst nehmen als der Willen, eine ganze Bevölkerungsgruppe auszulöschen. Und das muss in der innerdeutschen Debatte muss das viel mehr vorkommen.
Ja, darf ich noch auch dazu fügen? Also ich denke, ich bin ja nun der innerdeutschen Debatte etwas ferner, dadurch, dass ich in London tätig bin. Aber was ich selten oder eigentlich nie in Medienberichten sehe, zum Beispiel, ist, dass ein tieferes Geschichtsverständnis, sage ich mal, es hat nicht mit dem 7. Oktober angefangen. Gaza ist unter Blockade seit 2007. Ein Kind, das momentan 16 Jahre alt ist, hat 4 Kriege erlebt, wo auch Menschenrechtsverbrechen gegen die Menschlichkeit festgestellt wurde. Das war 2008, 2009, 2012, 2014 und 2021. Und dann war da noch der Great March of Return 2018, wo Kinder und Jugendliche gesniped wurden, in die Knie geschossen wurde. Und dass hier eine Bevölkerung in einem Open-Air-Prison lebt und da ausbrechen möchte, das ist doch verständlich. Dass das mit Menschenrechtsverletzungen einhergegangen ist, das steht auch nicht zur Debatte, wie Professor Barenboim gerade gesagt hat. Und dass man darauf mit genozidaler Gewalt reagiert, das schlägt dem fast den Boden aus. Und da muss die deutsche Debatte sich ändern, da muss ein tieferes Geschichtsverständnis her. Und das existiert nicht. Ich bin ja hier groß geworden. Ich habe ja die Bildung mitgekriegt. Da wurde nicht über Palästina geredet. Wir haben doch überhaupt kein Geschichtsverständnis über Palästina und die Reichhaltigkeit der Kultur, die Professor Barenboim gerade dargestellt hat.
So, dann gehen wir weiter. Herr Tufinia, Frau Jeckels, dann gehen wir nach rechts in der Reihe. Moment, bitte.
Nochmal. Ja, danke. Zwei Fragen, ganz kurz. Einmal zu der Weigerung Deutschlands, den Haftbefehl des ISDGH umzusetzen. Inwiefern hat damit Deutschland diesen Gerichtshof beschädigt? Und es gibt jetzt ja auch Forderungen, dass in der Zivilgesellschaft auch, dass die politische Kooperation zwischen Deutschland und Israel, also zwischen der Regierung, den beiden Regierungen, zumindest jetzt erstmal ausgesetzt wird. Würden Sie solche Forderungen unterstützen?
Also vielleicht nochmal, Deutschland hat sich ja nicht geweigert, den Haftbefehl durchzusetzen, weil ich meine, der Haftbefehl muss dann durchgesetzt werden, wenn der Herr Netanyahu in Deutschland ist. Wir haben sich geweigert, und das war ja schon das Thema gerade der Frage von Herrn Jung, haben sich geweigert, diese symbolische Antwort zu geben. So. Und außerdem sehe ich das genauso wie meine Nachbarin hier. Es war ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den Äußerungen von Herrn Hebestreit hier und von Frau Baerbock ein paar Tage später. Und ich gehe davon aus, dass Frau Baerbock die Außenpolitik bestimmt und nicht Herr Hebestreit. Und deswegen habe ich keine Zweifel daran, dass die wissen, was sie tun und dass sie ihre rechtlichen Verpflichtungen kennen. Und was die politische, was die politische Zusammenarbeit angeht, also ich meine, im Kern steht doch für uns alle die Forderung und das Begehren, dass dieser Krieg so bald wie möglich endet oder diese Kriege, damit meine ich auch den Ukraine-Krieg, und dazu ist eben auch Diplomatie vonnöten. Und rechtlich gesehen hat die Bundesrepublik ein sehr weites außenpolitisches Ermessen und kann natürlich auch nach wie vor mit der Regierung Netanjahu genauso wie auch mit der Regierung Putin verhandeln, mit dem oder darauf hinwirken, dass diese Kriege und insbesondere diese Kriegsführungen beendet werden. Und das ist nochmal, das ist auch die Aussage aus dem, das ist auch die Schlussfolgerung aus der Advisory Opinion des Internationalen Gerichtshofs. Sie müssen darauf hinwirken. Das heißt, Sie dürfen nicht die Regierung Netanjahu dazu ermutigen, weiter in der Weise vorzugehen, wie die in Gaza vorgehen, sondern Sie müssen darauf hinwirken, dass dieses Töten, das Kriegsverbrechen, das Aushungernlassen der Bevölkerung, dass das eingestellt wird.
Vielleicht noch ergänzend zur Schwächung der Institutionen. Also ich glaube, die Haftbefehle, wie ja schon diskutiert wurde, darum geht's gar nicht. Also wenn ich anerkenne, dass, also wenn ich mir das durchlese, was da befunden wurde, dann muss das Konsequenzen haben. Und ich denke, die Bundesregierung schwächt diese Institutionen auch, wenn sie jetzt nicht einen radikalen Kurswechsel einleitet. Also das mit den Haftbefehlen, das ist ja lächerlich. Die werden ja sowieso nicht hierher kommen, sondern wenn ich das ernst nehme, was die IGH, ISTGH befunden haben, die ganzen UN-Dokumentationen, die wir haben, und ich diese Institutionen schätze und stärken möchte, dann muss ich reagieren. Und das ist das, was fehlt. Also komplettes Waffenembargo, Sanktionen, Überprüfung der wirtschaftlichen Beziehungen. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um noch irgendwie Menschenleben dort in Gaza, Westbank, Libanon, um Menschenleben zu retten. Also darum geht's. Und wenn die Bundesregierung hier weiter in dieser Schockstarre ist, dann schwächt sie auch damit. Also ich denke, es ist nicht nur mit diesen Haftbefehlen getan, die wir wahrscheinlich, wozu es nie kommen wird, sondern wir müssen jetzt hier radikal, es muss einen radikalen Kurswechsel geben. Und die Bundesregierung muss alles in die Wege leiten, um diesen Vernichtungskrieg zu stoppen.
Frau Jeckels, dann gehen wir nach rechts.
Pauline Jeckels von ND der Tag. Herr Kalleck, die Bundesregierung sagte vergangene Woche oder Hebestreit suggerierte, dass es eine Uneinigkeit unter Juristen gäbe zu der Frage der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Könnten Sie da vielleicht einmal noch mal eine Einschätzung geben, inwiefern das korrekt ist, dass da wirklich Unstimmigkeit gibt unter Völkerrechtlern?
Also es gibt wenige Situationen, wo sich Völkerrechtler einig sind. Ich glaube, die Frage der Immunität und der Vollstreckbarkeit der Haftbefehle ist so eine Situation von Einigkeit. Aber es gibt auch tatsächlich Situationen, wo eine große Uneinigkeit herrscht. Und das ist in der Tat der Fall hier. Das ist allerdings, und das ist ein bisschen übersehen worden, schon vor 5 Jahren, in den letzten 5 Jahren abgehandelt worden. Weil es gab ja schon vor dem 7. Oktober 2023 Ermittlungsverfahren untechnisch des Internationalen Strafgerichtshofs, also das Office of the Prosecutor, hatte noch unter der damaligen Chefanklägerin Fatou Bensouda eine Untersuchung eingeleitet, und dem hat die sogenannte Pre-Trial Chamber, also die Vorverfahrenskammer, zugestimmt. Und da ist genau sehr umfangreich genau über dieses Thema, was natürlich von höchster Bedeutung ist, diskutiert worden. Und die Pre-Trial Chamber hat in dem Fall und jetzt nochmal bestätigt die Zuständigkeit von dem Internationalen Strafgerichtshof anerkannt. Und nochmal, es ist keine außergewöhnliche Situation. Also in Sachen Myanmar hat man auch die Zuständigkeit anerkannt, weil Bangladesch Vertragsstaat ist und viele der geflüchteten Rohingya von Myanmar nach Bangladesch gegangen sind. In Sachen Russland, Ukraine hat man die Zuständigkeit anerkannt. Also es ist keine israel-spezifische Konstellation, sondern leider eine Situation, wie sie jetzt in der letzten Zeit, allein in den letzten 5 Jahren öfter vorgekommen ist.
Und nochmal eine zweite Frage. Es wurde jetzt mehrfach hier erklärt, dass sich die Bundesregierung seit einem Jahr nicht ihren völkerrechtlichen Pflichten nachkommt. Könnten Sie vielleicht skizzieren, wie das ausgesehen hätte, wenn Deutschland konsequent seit einem Jahr wie das ganz konkret ausgesehen hätte, wäre Deutschland seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen? Ich meine, jetzt ist Ihr Argument meistens, wir sprechen mit Israel, wir bitten Sie darum, wie verhält sich zu dem, was Sie tatsächlich gemacht haben?
Also ich meine, die Bundesregierung hat ja diese Exporte dann prioritär geprüft und genehmigt. Und es gibt ja Zahlen, die sagen, dass sich die Exporte verzehnfacht haben. Das hätte einfach gar nicht passieren dürfen. Ne? Also ich meine, wir haben ja von Anfang an diese genozidalen Äußerungen. Es wurde von Anfang an ja klar gesagt, es wird eine Kollektivbestrafung geben. Es wird Wasser abgestellt, Lebensmittel kommen nicht rein. Bis heute kommen keine Klamottenschuhe für Kinder rein. Ja, also ich meine, es geht ja um Basics auch, die nicht reinkommen. Es geht um Wasser, Lebensmittel, Strom, alles. Und das wurde angekündigt und es wurde umgesetzt. Und die Bundesregierung weiß es. Sie hat ein Jahr später hier in diesen Räumen wurde gesagt, die Lage wäre, das war glaube ich September, August, ja jetzt nicht so schlimm wie letztes Jahr im Oktober. Also man war sich dessen durchaus bewusst. Man hat trotzdem was gemacht. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Und man muss alle Hebel in Bewegung setzen, die man hat, gerade als Freund, als Partner dieses Staates. Und das sagt ja auch ganz klar der IGH, um eben sozusagen das zu unterbinden, dass so etwas passiert. Und das ist nicht geschehen.
Ja, ja, also nur ganz kurz. Also wie gesagt, ab 9. Oktober kein Wasser, kein Strom. Menschliche Tiere, ich nochmal, menschliche Tiere. Das, wer das hört, da müssen eigentlich alle Alarmglocken schon läuten. Sofort eigentlich. Aber dann am 15. Oktober der Brief von 800 Gelehrten, die vor einem Genozid waren. Nochmal, Deutschland hat ja die Verpflichtung, so wie alle Staaten die Verpflichtung haben, bei der Gefahr eines Genozids einzuschreiten und alles zu tun, um ihn zu verhindern.
Und darf ich nur kurz sagen, Sie haben ja auch...
Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit schauen.
Ja, ich möchte nur sagen, nochmal hinweisen auf, was Deutschland hätte tun können. Das war ja auch Ihre Frage. Und ich denke, da ist es einfach dem IGH Folge zu leisten, alle diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel zu überprüfen. Vollständiges Waffenembargo, keine Waffen rein. Diejenigen wirtschaftlichen Beziehungen, Handelsbeziehungsabkommen und akademischen Beziehungen, auch die akademischen, zu Israel abzubrechen oder auszusetzen. Die Israels unrechtmäßige Präsenz und Apartheidsregime in den besetzten palästinensischen Gebieten beitragen können. Hier haben Sie ganz praktische Vorschläge. Die hätte man einfach umsetzen müssen am 8. Oktober.
Dann gehen wir nach rechts, der Kollege, dann Herr Jessen von Düssel.
Ja, André Ujeres für die spanische Redaktion der Deutschen Welle. Ich habe 2 Fragen über die Waffenlieferungen von Deutschland nach Israel. Also Deutschland argumentiert, die Waffenlieferungen wurden stark zurückgefahren seit 7. Oktober. Wie glaubwürdig ist diese Aussage der Bundesregierung? Und die zweite Frage ist, die Bundesregierung argumentiert, dass jede Lieferung von Waffen nach Israel wird geprüft, ob die Nutzung dieser Waffen mit den internationalen Standards zu vereinbaren ist, also ob das Völkerrecht respektiert wird oder nicht, ist überhaupt die Waffenlieferungen mit dem internationalen Völkerrecht zu vereinbaren, so wie wir die israelische Kriegsführung in Gaza gesehen haben. Danke.
Es gibt ja mehrere Verfahren in diesem Zusammenhang. Einmal vor dem Internationalen Gerichtshof Nicaragua gegen Deutschland. Und da hat Deutschland genau das dargelegt, was Sie gerade sagen. Es hat aber auch in Verwaltungsgerichtsverfahren hier in Berlin gegeben. Da geht es um Kriegswaffen. Und da hat das Verwaltungsgericht Berlin die Bundesregierung aufgefordert, genau zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Und da hat die Bundesregierung die Behauptung aus dem Verfahren in Den Haag wiederholt. Und wir haben keinen Anlass dran zu zweifeln. handeln. Wiewohl das Problem, und das geht auf Ihre Frage nochmal zurück, was zivilgesellschaftliche Akteure zur Durchsetzung des Völkerrechts beitragen kann. Das Problem ist, dass wir als Zivilgesellschaft ja erst immer im Nachhinein von den Waffenlieferungen erfahren und dann es meistens zu spät ist, dagegen zu klagen. Und dass das Gericht, insbesondere das Verwaltungsgericht Berlin, betont hat, dass es kein Präventivklagerecht gibt. Also das heißt, wir können nicht auf Vorrat klagen, dass die Waffenlieferungen bis auf Weiteres einzustellen sind, sondern wir müssen darauf warten, dass wir erfahren, dass bestimmte Waffenlieferungen anstehen. Aber meistens ist es eben zu spät. Und das ist jetzt auch nochmal keine israelspezifische Situation, sondern das wird seit Jahren von kritischen Organisationen bemängelt, übrigens auch von den Grünen, als sie noch in der Opposition waren.
Herr Jessen.
Ich weiß nicht, wer es beantworten kann. Schadet Deutschland bzw. die Bundesregierung den Sicherheitsinteressen Israels, wenn sie es entweder durch aktive Unterstützung oder durch gewähren lassen zulässt, dass die israelische Regierung diese Konfliktsituation, die ja ihre eigene Sicherheit in Gefahr bringt, weiter forciert?
Also ich glaube nochmal, es sind über 2 Millionen Menschen in Gaza. Und vor ein paar Tagen wurde gedroht damit, diese Bevölkerung zu halbieren durch, und ich zitiere, voluntary migration. Das ist das freiwillige Migration. Ich verstehe da nicht, wie man von Sicherheitsinteressen sprechen kann. Es geht ja um den Schutz von Menschen. Und die Palästinenser in Gaza sind eine geschützte Gruppe. Sie müssten geschützt werden vor diesen Angriffen.
Ich ja. denke aber, also auch vielleicht ergänzen, also ich glaube, es ist auch nicht im Interesse der israelischen Menschen zuzulassen, was jetzt passiert. Und es gibt ja ganz viele Israelis, es gab vor einigen Wochen einen offenen Brief von Israelis, die gesagt haben, liebe Weltgemeinschaft, rettet uns, helft uns, sanktioniert den israelischen Staat, setzt alles in Bewegung, um das zu stoppen. Also wie man kann nicht durch das, was jetzt geschieht, kann man doch nichts sicherer machen. Also ich denke, und ja, also ich glaube, dass ich weiß nicht, wie man das zusammenbringt. Ich denke, also allein die Gewalt, die jetzt angewendet wurde, ich denke nicht, dass es im Interesse weder der einen noch der anderen Seite ist. Ne? Also
kurze Nachfrage, Herr Barenboim, Ihr Vater Daniel Barenboim ist, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der sowohl die israelische als auch die palästinensische Staatsbürgerschaft hat. Können Sie uns sagen, ob er in dieser Situation Ihre sehr deutliche Position und Kritik inhaltlich und bis zu welchem Grad teilt?
Er hat vor kurzem, also ich kann ja nicht für meinen Vater sprechen, eigentlich müssten Sie ihn fragen, aber er hat natürlich sich schon dazu öffentlich geäußert in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor einem Monat, wo er, also ich kann jetzt nicht direkt zitieren, aber sinngemäß gesagt hat, ich bewundere seinen Mut und für seinen Einsatz. Wir sind nicht in allen Punkten einverstanden, aber in vielen schon, und ich bewundere seinen, also das war seine. Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, was er geleistet hat in den letzten 25 Jahren, gerade jetzt auch mit der Schaffung einer Musikschule in Ramallah. Das Barmaim Said Music Center, das West Eastern Divad Orchestra, was Sie natürlich auch kennen, die Barmaim Said Akademie. Ich glaube, es steht nicht zur Debatte, dass er sich für das Menschliche und die Anerkennung des Menschlichen immer eingesetzt hat.
So, dann Frau Nüsse, dann gehen wir nach links.
Ganz kurze Nachfrage zu der ersten Frage der Kollegin nochmal zu der Zuständigkeit des Gerichtshofs. Sorry, nur weil Frankreich, Land der Menschenrechte und so weiter, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, doch anzweifelt, dass es diese Zuständigkeit gibt, weil Israel nicht unterzeichnet hat und deswegen davon ausgeht, dass die Politiker immun sind. Wie kann es sein, wenn Sie so sagen, es ist so eindeutig und es gibt null Dissens unter Völkerrechtlern, plus verwiesen haben auf diese Bensouda-Vorentscheidung und so weiter. Wie kann es sein, dass ein unser engster Partner und europäisches Land wie Frankreich das offensichtlich auf höchster Ebene anders sieht?
Entschuldigung, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Also Einigkeit herrschte in der Frage von der Vollstreckbarkeit der Haftbefehlen und Einigkeit, weitgehende Einigkeit herrscht hinsichtlich der Immunität. Keine Einigkeit herrscht hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage. Allerdings wurde die Zuständigkeitsfrage eben 2019 erst von Fatou Bensouda, der damaligen Chefanklägerin, und dann zwei Jahre später, 2021, von der Pretrial Chamber entschieden, nach vorhergehender Kontroverse. Und es wurde jetzt nochmal bestätigt, die Frage der Zuständigkeit. So, und das ist halt eine Gerichtsentscheidung. Da kann man natürlich Zweifel dran haben, genauso wie auch die Inhalte des Haftbefehls. Ist das jetzt Vernichtung? Ist das Ausrottung? Sind das, also welche Varianten der Verbrechen gegen die Menschlichkeit verletzt wurden? Darüber lässt sich trefflich streiten. Aber der Gerichtshof hat entschieden. Punkt. So, und dann ist die Frage, verhält sich Frankreich gemäß seiner Verpflichtung als Vertragsstaat oder nicht? Aber nochmal, also wenn in Frankreich ein Sprecher der Regierung das gesagt hat, dann muss es ja nicht notwendigerweise das Verhalten der Regierung insgesamt präjudizieren. Es ist ja eine ähnliche Konstellation wie hier in Deutschland.
Bitte, Ihre Frage, Herr Kollege.
Ja. Hallo, Christopher Schütze von der New York Times. Ich habe die Frage, viele von Ihnen haben einen Brief unterzeichnet vor, ich weiß, 7, 8 Wochen. Ich wollte nur fragen, hat dieser Brief irgendwie eine Resonanz? Hat das irgendwie diese innerdeutsche Debatte befeuert? Sind Sie sozusagen, also hat dieser Brief was gebracht?
Also was gebracht im Sinne von, dass dieser Vernichtungskrieg aufgehört hat, nicht. Also es läuft ja leider alles so weiter. Es wurde in einigen Zeitungen darüber berichtet. Von der Bundesregierung haben wir leider keine Rückmeldung erhalten oder eine Einladung zu einem Gespräch. Ich denke, wir wären alle bereit zu diesem Gespräch. Ja, es ist sehr schwierig, die richtige Form das zu finden, wie man diese Debatte hier ändern kann. Ich denke, oft werden auch die falschen Begriffe verwendet. Viele Nachrichten kommen hier gar nicht an. Viele Menschen wissen auch, glaube ich, gar nicht, wie schlimm es in Gaza ist, was alles passiert ist. Und das ist halt schwierig, wenn sozusagen die Einordnung, denke ich, von der Politik fehlt, von Seiten der Bundesregierung. Und hier haben Baerbock und Scholz einfach nie klar gesprochen. Sie haben nie klar, so wie sie klar die Verbrechen der Hamas verurteilt haben, so haben sie nie klar israelische Verbrechen verurteilt, obwohl wir es schwarz auf weiß ja vorliegen haben. Und haben entsprechend reagiert. Und dann fehlt eine klare Opposition und entsprechend Medien, die eben Widerstand leisten. Und es ist sehr schwer. Ich meine, wir sind hier Wissenschaftler. Viele von uns haben sich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt hier eine sehr große palästinensische Community in Berlin und trotzdem dringt man nicht durch. Ich weiß es nicht. Und eigentlich ist es eigentlich alles sehr klar.
Also, aber ich denke trotzdem, was der Brief, auch wenn er nicht, also ganz durchgedrungen ist, natürlich, wenn das auch so abgeblockt wird, fand ich doch erstaunlich zu sehen, dass über 4.000 Menschen ihn unterschrieben haben und darunter sehr namenhafte Menschen, Palästinenser, Juden, wie vor kurzem hier mal gesagt wurde, Bio-Deutsche, also und sehr viele Deutsche. Und das hat mich dann doch gefreut, weil ich dachte erst, Deutsche würden sich vielleicht dem nicht so anschließen, würden sich nicht trauen, wegen der Staatsräson so ein Schreiben zu unterschreiben, welches ganz deutlich macht, welche Forderungen wir haben und wir zu dieser Situation in Gaza, diesem Genozid stehen. Und ich denke, das ist beachtlich. Und da draußen liegt der Brief, falls Sie ihn einsehen möchten.
So, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Dann müssen wir allmählich wieder umbauen müssen hier für die Regierungspressekonferenz. Sie sind durch. Sie hat noch eine Frage, Herr Maus. Bitte.
Ja, Andreas Maus, Monitorredaktion Westdeutscher Rundfunk. Es war ja schon von der Schwächung der Institution die Rede, das sozusagen Verhalten der Bundesregierung oder Äußerung der Bundesregierung oder das sehr defensive Verhalten, das auch dazu beigetragen hat. Und ich denke mal, es geht ja auch, ich sag mal, stellvertretend auch um die Frage des Völkerstrafrechts allgemein. Und die Frage ist, was wäre jetzt eigentlich Ihre Erwartung oder auch die Forderung an die Bundesregierung, sich auch jetzt gegenüber dem Strafgerichtshof und auch dem Völkerrechtsstrafrecht zu verhalten im Sinne eine Stärkung oder was wäre Ihre Forderung? Was müsste da, was erwarten Sie von der Bundesregierung an klarer Äußerung im Hinsicht des Strafgerichtshofs und eben auch des Völkerstrafrechts? Und darum geht's ja hier.
Naja, also man muss dazu sagen, der Strafgerichtshof ist jetzt 22 Jahre alt und er hat die gesamte letzte Dekade kam eine unglaublich starke Kritik aus dem globalen Süden, insbesondere natürlich aus Afrika, dass eben nur afrikanische Tatverdächtige ins Visier genommen wurden und dass insbesondere mächtige und westliche Tatverdächtige überhaupt nicht erst ermittelt werden. Unter anderem auch niemand, kein transnationales Unternehmen, kein Wirtschaftsakteur, obwohl vielfältige Hinweise dafür vorlagen. Dann hat sich die Situation nochmal zugespitzt nach dem Februar 2022, wo dann aus unserer Sicht zu Unrecht kritisiert wurde, dass der Strafgerichtshof gegen Putin und russische Akteure vorgegangen ist. Und da musste man schon sagen, dass der Strafgerichtshof auf der Kippe stand. Ganz einfach. Ja, weil die große Teile der Welt sich gefragt haben, wofür dient dieser Strafgerichtshof, wenn er letztlich nur der juristische Arm, der verlängerte juristische Arm des Westens ist. Und insofern ist es bemerkenswert, dass jetzt dieser Haftbefehl gegen Netanyahu und Galant erlassen wurde. Und eigentlich müsste die Bundesrepublik Deutschland, auch wenn sie es vielleicht nie öffentlich zugeben würde, froh darüber sein, weil es die Institution in jedem Fall stärkt. Aber das heißt nicht, dass die Institution, ich sag's mal, auf lange Sicht weiterleben kann, weil natürlich auch die Erwartungshaltungen groß sind und die Frustration auch bei den Palästinensern groß ist, weil der Krieg in der Weise weitergeht und weil möglicherweise keiner von denen letztlich vor Gericht landet. Und deswegen müsste Deutschland gerade auch nächste Woche auf dieser Staatenkonferenz alles dafür tun und zu sagen, auch wenn wir mit manchen Entscheidungen nicht unbedingt einverstanden sind, wir stützen den Gerichtshof unbedingt. Also das heißt, diese prinzipielle Haltung, die in den letzten Jahren nicht sehr deutlich geworden ist, muss jetzt nochmal betont werden. Und das kann man vor allem dann auch nur an die kommende Bundesregierung richten, deren mögliche Vertreter ja alle möglichen Sachen jetzt im Moment zum Völkerstrafrecht kundtun, die aber nicht unbedingt von Sachkenntnis getrübt sind.
Vielleicht noch ergänzen eine Sache, ich weiß, Zeit noch. Aber ich denke, es hängt ja auch zusammen, also diese sag mal, Stärkung, Schwächung internationaler Institutionen, auch wie geht's unserer Demokratie hier? Und ich denke, das ist auch wichtig zu sagen. Also wir schwächen auch unsere Demokratie, wenn wir das zulassen, was wir jetzt in den letzten Monaten zugelassen haben. Und das ist ja auch einhergegangen mit der Repression von Stimmen, von sehr vielen jüdischen Stimmen. Ich glaube, 30% der gecancelten Events oder Preise und so weiter betrafen jüdische Personen. Also das ist ja für uns hier als Demokratie gefährdend und sozusagen das ganze internationale System, was wir da damit schwächen. Also ich denke, das gehört irgendwie auch zusammen oder zumindest in diesem Fall zumindest. Ja.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jung hat noch angedeutet, eine kurze Frage zu stellen. Wenn es eine kurze Antwort gibt, dann kriegen wir das noch rein.
Beziehe mich mal auf einen Kalex-Antwort. Weil Sie meinten, der Netanyahu und Co., die werden ja eh nicht herkommen. Haftbefehle sind doch dafür da, vollstreckt zu werden. Müssen nicht eigentlich jetzt alle ISDGH-Staaten Herrn Netanyahu einladen? Also Deutschland müsste eigentlich doch Herrn Netanyahu einladen, herzukommen, damit dieser Haftbefehl vollstreckt werden kann.
Natürlich sind Haftbefehle letztlich da, um vollstreckt zu werden. Und also nicht um des Vollstreckens willen, sondern um dann eine Hauptverhandlung in Anwesenheit des Tatverdächtigen zu ermöglichen. So, das ist ja das Ziel, ja, also eine Hauptverhandlung zu ermöglichen. Aber auf der anderen Seite, zwischen dem gar nichts und der Vollstreckung mit dem Ziel, eine Hauptverhandlung durchzuführen, gibt es eine weite Strecke, eine Grauzone. Und innerhalb derer bewegen wir uns. Es ist ungeheuer wichtig, dass der internationale Strafgerichtshof sich klar und deutlich zu den Verbrechen, der Kollege ist jetzt weg, sowohl vom 7. Oktober gegen die drei ja nicht mehr unter uns weilenden Hamas-Führer und gegen Netanyahu und Galant geäußert hat. Und mit dieser rechtlichen Auffassung wird erstens
weiter juristisch gearbeitet werden, und zwar vor verschiedensten juristischen und nicht juristischen Instanzen. Und der zweite Punkt ist nochmal, der Bewegungsspielraum derer, die von Haftbefehlen gesucht werden, und auch derer, die von Haftbefehlen gesucht werden, von denen wir nicht wissen, ja, ist kleiner geworden. Und nicht von ungefähr, wir reden ja nicht nur über den internationalen Strafgericht, sondern wir reden ja auch für nationalen Strafverfahren nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip, universelle Jurisdiktion. Und da sind die Israelis, die CIA-Angehörigen, russische Militärs, südafrikanische Militärs seit langem sehr, sehr darauf bedacht, zu überlegen, in welche Länder sie fahren und wo ihnen welche Gefahren drohen. Das weiß man nicht, es ist ungewiss. Und das beeinträchtigt die in ihrem, nicht nur in ihren Reisebewegungen, sondern natürlich auch in ihren politischen Handlungsspielraum. Und das darf man nicht unterschätzen.
Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Danke für Ihren Besuch, danke für Ihr Interesse. Hier geht es gleich weiter mit der Regierungs-PK.
I'm taking